Neu. Ja, reden wir über Thüringen, der politische Podcast der Thüringer Allgemeine, der Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung ist hier wieder. Wir melden uns aus Erfurt, aus dem Thomaseck, der Zentrale von Funke in Thüringen. Und in Thüringen reden wir ungefähr seit 2 Wochen darüber, wie dieses Land zu Stabilität kommt. Warum seit 2 Wochen? Alle werden das wissen und gehört haben. Wir haben ja auch mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten gesprochen. Wir hatten Landtagswahl und Thüringen hat verlässlich Ergebnisse erzeugt, die Thüringer Wählerinnen und Wähler, die eine Denksportaufgabe den politischen Protagonisten mitgegeben haben. Und das ist jetzt eine Denksportaufgabe mit erhöhtem Schwierigkeitslevel. So ungefähr ist das ausgegangen. Ich bin Fabian Klaus, Politikreporter bei den 3 genannten Tageszeitungen. Mit mir heute hier ist meine Kollegin Elena Vogel, Politikreporterin bei den 3 genannten Tageszeitungen. Und wir haben einen besonderen Gast, mit dem wir genau über diese Stabilität heute reden wollen. Ja, Elena, wer ist eigentlich heute bei uns?
Hi Fabian, hallo auch von mir. Also, zu Gast heute bei uns ist André Prodotsch, Professor für politische Theorie an der Universität Erfurt. Er hat das politische Geschehen in Thüringen im Blick, kann man sagen, und hilft uns jetzt ein bisschen Ordnung in dieses gesamte Wirrwarr zu bekommen. Hallo, Herr Prodotsch.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo. Jetzt haben wir nach der Landtagswahl wieder, kann man sagen, schwierige Verhältnisse in Thüringen. Oder wie bewerten Sie das Ergebnis?
Ja, wir haben sehr schwierige Verhältnisse. Wir haben eine Situation, dass sich wieder keine Mehrheitsregierung, zumindest keine politische, bilden lässt. Also etwas, was wir 5 Jahren schon hatten. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten die Hoffnung, dass wir mit der Wahl aus zumindest diesem Dilemma herauskommen. Wir stecken jetzt mittendrin, so knapp wie es nur irgend geht, aber wir stecken weiter mittendrin.
Hatten wir das eigentlich schon mal so eine Pattsituation, dass 44 Stimmen zu 44 Stimmen stehen und irgendwie kein Lager eine Mehrheit bekommt?
Also in Thüringen würde ich sagen, nicht. Wenn ich so grob durchgehe, andere Ergebnisse von Landtagswahlen, würde ich es nicht ganz ausschließen. Aber es war nie so verzwickt wie hier, weil dann doch immer noch mehr Gesprächsbereitschaften in die sich gegenüberstehenden Lager existiert haben. Und das fehlt hier dann leider doch.
Vielleicht können wir das nochmal erklären. Was heißt denn jetzt Pattsituation genau? Wir haben das gerade so in den Raum geworfen, ohne dass es erklärt.
Ja, das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass wir irgendwie seit 2 Wochen über nichts anderes reden. Aber ich glaube, das sollten wir tatsächlich nochmal machen. Vielleicht können Sie das tun.
Ja, ich versuche es mal. Ja, wir haben 88 Abgeordnete im Thüringer Landtag. Und für eine absolute Mehrheit braucht man eben etwas mehr als die Hälfte. Das sind dann 45 statt 44 Abgeordneten. Und wenn man eine Regierung bilden will und den Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang wählen möchte, und dann braucht man eben genau mindestens 45 Stimmen. Jetzt haben wir eine Situation, in der CDU, BSW und SPD, die momentan daran arbeiten, eine Regierung zu bilden, zusammen auf 44 Stimmen kommen. Es fehlt also genau die eine. Und ihnen gegenüber stehen 44 andere Stimmen, nämlich aus AfD und aus Linke. Und das ist das berühmte Patt. Es ist vor allen Dingen deswegen ein verzicktes Patt, weil wir den bekannten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU haben, der eben jegliche Kooperation mit Linken und AfD ausschließt. Das heißt, auf was immer sich die anderen 3 Parteien zur Regierungsbildung einigen, die CDU muss noch irgendeinen Weg finden, noch jemanden zu gewinnen aus der AfD, aus den Linken, was dann keine Kooperation genannt werden soll. Oder Sie setzen ganz auf den 3. Wahlgang. Wir haben ja hier verschiedene Möglichkeiten, aber das werden wir wahrscheinlich noch vertiefen.
Ja, mit dem 3. Wahlgang haben wir ja in Thüringen, vielleicht bleiben wir gleich mal dabei, haben wir ja gute Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahren. Die Verfassung sagt ja, Sie haben es gerade schon gesagt, 1. und 2. Wahlgang ist eine Mehrheit der Stimmen des Hauses notwendig. Im 3. Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen bekommt. Darüber streiten sich jetzt die Gelehrten ungefähr so lange, wie ich auch Politikjournalismus in Thüringen mache. Was heißt denn das aus Ihrer Sicht, die meisten Stimmen? Reicht dann eine Ja-Stimme, wenn alle anderen mit Nein gestimmt haben? Oder wie ist das? Hat sich Ihre Sicht darauf geändert?
Ja, ich glaube, man muss mit diesem 3. Wahlgang, in dem es eben nur noch um die meisten Stimmen geht und nicht mehr um die Mehrheit der Stimmen, beachten, dass unsere Landesväter und Mütter, als sie diese Verfassung geschrieben haben, immer gedacht haben, also wenn jemand im 1. Wahlgang nicht die absolute Mehrheit bekommt und er bekommt sie auch nicht im 2. Wahlgang, dann wird spätestens im 3. Wahlgang ein Gegenkandidat aufgestellt und dann können sich die Abgeordneten entscheiden zwischen dem einen oder der anderen. Und wer dann von den beiden die meisten Stimmen hat, der ist gewählt. Das war deren Vorstellung. In der Praxis kann es aber auch dazu kommen, dass nur einer oder eine in diesem letzten Wahlgang ansteht. Und dann ist die Frage, wie stimmt man ab? Dann werden auf dem Wahlzettel nicht 2 Namen stehen, sondern dann wird dort wahrscheinlich Ja oder Nein stehen. Und dann kommen wir genau in die Situation, die Sie eben beschrieben haben. Es ist also möglich, im dritten Wahlgang, Mario Vogt etwa, wenn er der einzige Kandidat wäre, kriegt 44 Stimmen und 44 Nein-Stimmen. Und jetzt ist die Frage, hat er damit die meisten Stimmen oder nicht? Und dann fangen die Juristen an, sich zu streiten. Die einen sagen, 44 ist nicht mehr als 44, deswegen hat er nicht die meisten Stimmen. Die anderen sagen, 44 ist mehr als der Gegenkandidat, den es nicht gegeben hat. Der hat quasi null und deswegen sind das dann die meisten Stimmen. Darüber gibt es auch wirklich professionelle Rechtsgutachten, die das ausführen in die eine wie in die andere Richtung. Das politisch sehr Ärgerliche daran ist eigentlich, dass man das Problem hätte schon spätestens in der letzten Legislaturperiode ändern können bzw. lösen können mit einer Änderung der Verfassung. Es war bekannt, es war übrigens auch schon einmal bei der Wahl von Christiane Lieberknecht ein Problem, als die nämlich in den ersten beiden Wahlgängen nicht die nötige absolute Mehrheit bekommen hatte.
Ministerpräsidentin, für die Jüngeren unter uns, die letzte Ministerpräsidentin
der CDU
in Thüringen.
Genau, die damals, obwohl sie eigentlich auf ihrer Seite genug Stimmen für eine absolute Mehrheit hatte, in der eigentlichen Wahl die nicht bekommen hatte. Und da war schon vor dem dritten Wahlgang die große Frage, was machen wir jetzt eigentlich?
Bodo Ramelow entschieden, er steht auf und kandidiert gegen sie.
Genau, das war im Sinne der Verfassung, muss man wirklich sagen, weil die Verfassung genau davon ausgegangen ist, dann muss spätestens jemand aufstehen und sagen, ich trete an. Und dann konnte man die meisten Stimmen zählen. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt wusste man, wir haben hier ein Problem, wenn nur einer antritt.
Warum wurde das bisher dann nicht gelöst?
Weiß ich nicht.
Man hat es ja versucht.
Man konnte sich nicht einigen.
In der jetzt zu Ende gehenden Legislatur hat man es ja versucht, aber Bodo Ramelow, ich habe ihn ja schon kurz angesprochen, der ja, glaube ich, die meiste Erfahrung in Thüringen mit dem dritten Wahlgang hat, hat Christine Lieberknecht, ich habe jetzt auch schon Christiane gesagt, wer es googeln will, Christine Lieberknecht, hat ja Christine Lieberknecht über die Ziellinie geschubst quasi durch sein Antreten. Und er sagt jetzt, wird mich Ihre Meinung interessieren, das ist doch ganz einfach mit dem dritten Wahlgang. Der Mario Vogt kandidiert, der kriegt 44 Stimmen. Die AfD stellt Björn Höcke auf, der kriegt 32. Und ich, Bodo Ramelow, kandidiere und kriege 12. Und damit ist das Thema gelöst. Das wäre das Einfachste, oder?
Das wäre das Einfachste. Aber wir wissen ja, wie so oft im Leben, tritt Björn Höcke überhaupt an? Wird dann Bodo Ramelow wieder als einziger antreten gegen Mario Vogt? Das ist völlig offen an der Stelle. Und
kann er dann die Wahl annehmen, wenn er tatsächlich gewählt wird?
Ja, dann kann er die Wahl annehmen. Also das ist rechtlich völlig möglich und auch genauso vorgesehen. Das ist ja auch die Idee der Verfassung. Die Verfassung will uns ja schon helfen, auch in schwierigen Zeiten, in eine neue, legitimierte Regierung zu kommen, damit eben nicht der amtierende Ministerpräsident Monate oder Jahre lang noch weiter im Amt bleibt. Deswegen hat man diese abweichende Regelung im dritten Wahlgang. Man hat sie halt rechtlich nicht so schön sauber aufgeschrieben, wie es vielleicht nötig gewesen wäre.
Ist es eigentlich für möglich, dass so eine Regierung auch, ich sage jetzt mal, wir reden ja jetzt immer von einer versteinerten Landesregierung, wenn dann der neue Landtag konstituiert ist, dass die eben auch für eine komplette Legislatur versteinert, ich mache jetzt Gänsefüßchen mit meinen Händen, im Amt bleibt, das sieht doch die Verfassung gar nicht vor.
Ja, die Verfassung schließt es auch nicht aus.
Das ist wieder das Problem.
Das ist, glaube ich, wieder genau das Problem. Auch hier wieder unsere Verfassungsväter und Mütter, die sich nicht vorstellen konnten, dass man nicht in der Lage ist, schnell eine Regierung zu bilden, haben keinen Mechanismus vorgesehen, wenn man nicht dazu kommt. Andere Landesverfassungen haben hier noch einen solchen Mechanismus. Sachsen zum Beispiel hat eine Frist, glaube ich, von 3 oder 4 Monaten. Wenn es nicht gelingt, bis dorthin einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen, dann ist diese versteinerte Regierung vorbei, in Anführungsstrichen, beziehungsweise es gibt Neuwahlen mit der Hoffnung, dass man dann ein Ergebnis hat, dass man doch zu einer stabilen Regierung kommt. Auch hier hatte man eine kleine Hausaufgabe auf dem Verfassungstisch. Die hat man leider auch nicht abgeräumt, war auch absehbar. Aber wir kennen das ja alle aus dem Schulleben, nicht alle Hausaufgaben werden gemacht. Und so war das hier im Landtag die letzten 5 Jahre leider auch.
Herr Prodatsch, vielleicht nochmal, um von Anfang ein bisschen reinzukommen. Wie geht es denn jetzt rein formell weiter? Also wir haben jetzt schon viel gehört, Ministerpräsidentenwahl quasi, aber was ist jetzt der nächste Schritt?
Der nächste Schritt jetzt erstmal direkt, der aus der Landtagswahl folgen muss, ist, dass der Landtag sich konstituieren muss. Das heißt, er muss zu seiner ersten Sitzung mit seinen neuen Mitgliedern zusammenkommen. Und der erste Akt, den man dort gemeinsam entscheiden muss, ist die Wahl des Landtagspräsidenten.
Und kann es ja sein, dass es da irgendwie zu Unstimmigkeiten gekommen ist? Gibt es da schon Fallstricke, in die man reingeschubst wird?
Ja, wir müssen jetzt leider Gottes sagen, wir haben nicht nur in der Verfassung ein paar Rechtsregeln, die nicht so ganz eindeutig sind, sondern auch in der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags. Der Thüringer Landtag hat eine Geschäftsordnung, die die Wahl des Landtagspräsidenten eben regelt. Und diese Geschäftsordnung sieht zunächst vor, dass die stärkste Fraktion ein Vorschlagsrecht hat für den Landtagspräsidenten. Alle anderen Fraktionen haben ein Vorschlagsrecht für Vizepräsidenten. Jetzt ist es so, dass...
Ja, ganz kurz, Herr Protosch, bevor Sie das weiter ausführen, würde ich nur noch mal sagen, für die, die uns jetzt zuhören, also die stärkste Fraktion ist nach gestern amtlich festgestellten Wahlergebnissen die AfD mit 32,8%, dann folgt die CDU mit 23,6%, BSW 15,8%, Linke 13,1%, SPD 6,1%, Sitzverteilung 32 Sitze AfD, CDU 23, BSW 15, Linke 12, SPD 6%. Alle anderen sind raus aus dem Landtag. Nur, dass wir das einmal noch mal gehört haben, worüber wir jetzt hier auch sprechen. Und jetzt darf ich Sie bitten, das einfach nochmal weiter auszuführen.
Ja, das heißt erstmal, dass das Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten bei der AfD liegt, weil sie die stärkste Fraktion stellt. Wir müssen hier aber auch sehen, die Geschäftsordnung sieht nur ein Vorschlagsrecht vor und nicht das Recht, den Landtagspräsidenten zu stellen. Darauf muss man auch fein achten, weil der muss ja noch gewählt werden. Und wenn er dann keine Mehrheit bekommt im Landtag, da die AfD nun keine absolute Mehrheit der Sitze hat, kann man damit rechnen, dass das vielleicht das Ergebnis ist.
Weil die anderen Parteien quasi keinen AfD-Landtagspräsidenten unterstützen können.
Damit kann man rechnen.
Die haben das nahezu alle ausgeschlossen.
Viele haben es ausgeschlossen. Letztendlich wird es vielleicht dann genau von der Kandidatin und dem Kandidaten abhängen, den die AfD dann tatsächlich nochmal nominiert. Aber Sie können sich das alle sehr, sehr schwer vorstellen, wenn Sie die Blicke durch die Landtagsfraktion gleiten lassen. Der Landtagspräsident muss nämlich selbst auch Mitglied des Landtags sein, anders als der Ministerpräsident zum Beispiel. Der muss nicht Mitglied des Landtags sein. Deswegen hat man schon ungefähr eine Idee, wie der Kandidatenpool aussieht. Man kann also politisch damit rechnen, dass der AfD-Kandidat im ersten Wahlgang keine Mehrheit bekommt. Jetzt ist es so, dass ein weiterer Absatz in der Geschäftsordnung es vorsieht, wenn eben ein Kandidat, das kann sowohl den Landtagspräsidenten als auch die Vizepräsidenten bedeuten, keine Mehrheit bekommt, können auch andere Parteien Vorschläge machen. Man kann das also so verstehen, dass wenn der AfD-Kandidat im ersten Wahlgang scheitert, dann im zweiten auch die CDU, die SPD, die Grünen ja nicht mehr.
Zieht sich dieser Passus in der Geschäftsordnung nicht auf den vorhergehenden Absatz, wo steht, die stärkste Fraktion hat das Vorschlagsrecht?
Auch da ist, je nachdem, mit welchem Juristen und mit welcher Juristin man sich unterhaltet, ist das durchaus strittig. Die einen sagen in der Tat, man kann das Wiederholte vorschlagen, ist eigentlich nur unter den Bedingungen des vorhergehenden Absatzes zu verstehen, der das Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion zubilligt. Andere sagen, dass der erste Absatz tatsächlich nur den ersten Wahlgang und den Aufschlag, also sowas wie den ersten Aufschlag beim Tennis regelt, aber nicht den zweiten Aufschlag. Und das ist genauso strittig. Und jetzt
wie sehen Sie es denn?
Ich würde es hier tatsächlich so sehen, dass es meines Erachtens tatsächlich nur das Erstaufschlagsrecht ist. Weil ich glaube, wenn man daran festhalten wollte, dass es ausschließlich das Recht der stärksten Fraktion ist, den Landtagspräsidenten vorzuschlagen, hätte man diesen zweiten Absatz gar nicht einfügen müssen. Ich glaube, er macht tatsächlich nur Sinn, wenn man ähnlich wie beim dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl sich eine Tür öffnen will für schwierige politische Situationen. Das wäre meine Auffassung. Aber wie gesagt, es gibt Rechtsauffassungen, die tendieren noch in eine andere Richtung.
Und dann ruft man dann einfach mal das Gericht an und fragt, hey, Entschuldigung, wie sieht es denn aus oder wie liest man die Situation aus?
Man ruft das Gericht nicht gleich an, sondern man muss sich das dann so vorstellen, wir haben die Sitzung und dann haben wir vielleicht tatsächlich das Ergebnis, dass ein AfD-Kandidat in dem ersten Wahlgang keine Mehrheit bekommt. Und dann stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wer darf für den zweiten Wahlgang vorschlagen? Und die Zulassung über den Vorschlag entscheidet der Leiter dieser Sitzung. Das ist der Alterspräsident, weil wir haben ja noch keinen Landtagspräsidenten, der soll ja gewählt werden. Der Alterspräsident hat nur eine einzige Funktion. Er leitet die erste Sitzung so lange, bis der Landtagspräsident gewählt ist.
Und wie der Name schon verrät, ist der Alterspräsident derjenige, der am ältesten ist.
Im Thüringer Landtag?
Im Bundestag ist das ein bisschen anders. Die haben das nämlich vorher abgeräumt. Da haben sie den Dienstältesten genommen. Das war dann
damals Wolfgang Schäuble.
Wolfgang Schäuble, weil der Älteste wäre der Ehrenvorsitzende der AfD, Herr Gauland, gewesen. Und die haben das nämlich vorher abgeräumt, wo wir vorhin schon bei unerledigten Hausaufgaben waren.
Ja, wobei man auch sagen muss, ich glaube, für den Bundestag war das, wir diskutieren das immer in dieser besonderen politischen Situation und natürlich den Strategien, die die Parteien da auch verfolgen. Die Idee des Alterspräsidenten und des Alters, die dahinter steckt, ist natürlich, dass diese Menschen in der Regel mehr Erfahrung mitbringen. Und jetzt muss man natürlich sagen, im Parlament kommt es auf die Erfahrung an, die ich als Parlamentarier mitbringe. Und deswegen hat man eigentlich, glaube ich, diese Grundidee im Bundestag richtig konkretisiert. Man nimmt den Abgeordneten mit der meisten Erfahrung im parlamentarischen Betrieb, gerade für diese schwierigen Situationen. Also von der eine sehr sachgerechte Präzisierung, die man sich in der Tat, wie Sie gesagt haben, für Thüringen auch gewünscht hätte.
Genau, jetzt ist es Jürgen Treutler von der AfD, 73 Jahre ist er alt. Warum ist er so wichtig? Also welche wichtige Funktion nimmt er jetzt ein? Was macht er?
Die wichtige Funktion tritt dann ein, wenn etwa wenn im ersten Wahlgang der Kandidat der AfD eine Mehrheit bekommt, dann stellt er fest, er ist erfolgreich gewählt und dann setzt er sich auf einen Platz im Parlament und sein Job ist erledigt. Das ist unwahrscheinlich aufgrund der politischen Gemengelage, die wir hier haben. Es könnte also dazu kommen, sehr wahrscheinlich, dass ein AfD-Kandidat nicht die Mehrheit bekommt. Und dann stellt sich jetzt genau diese Frage, wer hat jetzt das Vorschlagsrecht für die zweite Runde? Und jetzt haben wir ja eben schon diskutiert, es gibt juristische Auffassungen in die eine wie in die andere Richtung. Und für die Sitzung entscheidet aber der Alterspräsident erstmal, was gilt. Und er wird so abhängen. Er kann entweder sagen, die AfD schlägt weiter vor und niemand anderes. Dann wird es so sein. Am Ende wird wahrscheinlich niemand gewählt werden, was ganz schlecht wäre, weil dann der ganze Betrieb im Landtag nicht weitergehen kann.
Nur damit ich mir das vorstellen kann. Also könnte dann Herr Treutler sagen, okay, alle 32 AfD.
Ja. Einer nach dem anderen.
Und dann ist er irgendwann fertig.
Und dann immer erster und zweiter Wahlgang und dann haben wir erstmal 64 Wahlgänge.
Ja, hat man ein bisschen was zu tun. Das wäre nicht als Szenario in der Tat nicht auszuschließen. Immer denkbar sind auch, dass irgendeine Gruppe eine Unterbrechung der Sitzung beantragt. Das erlaubt die Geschäftsordnung eben auch, sodass die nicht wirklich an einem Tag alle 32 Kandidaten durchstimmen müssen, um vielleicht in Gespräche zu kommen, was das angeht. Andererseits ist es auch so, er könnte ja auch entscheiden, wenn vielleicht 10 durch sind, dass er sagt, das macht jetzt alles keinen Sinn. Und jetzt ist es auch meine Verantwortung zu sagen, es ist eh rechtlich strittig. Dann soll jetzt jemand anders jemanden vorschlagen. Wir gucken, ob der die Mehrheit bekommt. Das könnte vielleicht jemand von der CDU sein. Wenn der dann gewählt würde, dann würde er die Sitzungsleitung übernehmen. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, den Sie eben schon angesprochen haben. Dann müssen wir damit rechnen, dass etwa die AfD dann ein Verfahren vor dem Thüringer Verfassungsgericht anstrengt, um es rechtlich klären zu lassen, ob er verfassungsgemäß beziehungsweise im Sinne der Geschäftsordnung tatsächlich ins Amt gekommen ist. Dann würde davon tatsächlich alles abhängen. Und wenn der Thüringer Verfassungsgerichtshof dann sagt, nur die stärkste Fraktion hat ein Vorschlagsrecht, dann würde man in den Landtag zurückkehren und dann würde man danach verfahren. Oder er bestätigt die Wahl etwa eines CDU-Landtagspräsidenten.
Aber der Landtag wäre trotzdem konstituiert, auch wenn rechtliche Schritte dann...
Ja.
Gut, also wäre man erstmal arbeitsfähig.
Man wäre erstmal arbeitsfähig. Was ich allerdings nicht weiß, ist, wenn der Verfassungsgerichtshof diese Entscheidung kassiert, inwiefern die Beschlüsse, die unter der Leitung eines nicht verfassungsgemäßen Landtagspräsidenten zustande gekommen sind, ihre Geltung behalten, ist nochmal eine Sonderlage. Also es wäre dem Landtag sehr geraten, A, möglichst keine weiteren Beschlüsse danach zu treffen, damit wir nicht noch in ein solches verfassungsrechtliches Dilemma kommen. Und vom Verfassungsgerichtshof wäre zu erwarten und zu erhoffen, dass er die Sache sehr schnell entscheidet.
Alle Richter am Verfassungsgerichtshof, die uns jetzt hier hören, wir hätten da eine dringende Bitte.
Genau, nicht in Urlaub fahren die nächsten 3-4 Wochen.
Und stellen wir uns mal vor, es läuft alles super und es läuft alles gut. Der Landtagspräsident wird gewählt. Wie geht es dann weiter?
Ja, dann haben wir erst einmal einen neu gewählten Landtag und wir haben eine immer noch amtierende alte Landesregierung. Und normalerweise ist dann vorgesehen, dass in einer absehbaren Zeit, die bei uns eben nicht festgelegt ist, aus der Mitte des Landtags heraus sich eine Mehrheit bildet und dann einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Die beantragen dann beim Landtagspräsidenten die Wahl des Ministerpräsidenten, in der Regel mit einem Vorschlag verbunden, und dann setzt er das auf die Tagesordnung.
Ist die Wahl des Ministerpräsidenten eigentlich zeitlich beschränkt? Muss die innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen oder könnte die zum Beispiel auch schon bei der Konstituierung des Landtages erfolgen?
Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass die tatsächlich auch noch in der konstituierenden Sitzung des Landtags erfolgen kann, aber Wichtig ist es, dann muss es auf die Tagesordnung gebracht werden, dieser Sitzung. Das heißt, die Fraktion, die jemand vorschlagen will, müsste erstmal beim Landtagspräsidenten den Antrag stellen, die Tagesordnung zu ergänzen. Dafür braucht es die Mehrheit im Parlament. Wir haben ja eben schon gehört.
Vorher erstmal den Landtagspräsidenten.
Vorher brauchen wir sowieso den Landtagspräsidenten, aber wenn wir den jetzt. Den haben wir jetzt vielleicht. Haben wir vielleicht doch erfolgreich gewählt in dem Fall. Dann müsste das erst beantragt werden und dieser Antrag braucht die Mehrheit. Das heißt, wenn die Mehrheit dagegen stimmt, würde die Tagesordnung nicht geändert werden und dann käme es in der Sitzung nicht auf die Tagesordnung.
Dann wäre ja die Möglichkeit, relativ schnell im Rahmen einer Sondersitzung das Ganze durchzuziehen. Jetzt wird ja heiß und innig im Thüringer Landtag auch über die Geschäftsordnung diskutiert gerade. Vorzugsweise hinter, wie hast du heute so schön geschrieben, fast verschlossenen Türen, liebe Elena. Du hast ja noch ein bisschen was rausgekriegt. Und diese heiße und innige Diskussion dreht sich unseren Informationen nach auch vermehrt darum, wie man einen solchen von der AfD beantragten Ministerpräsidentenwahl, was ja möglich ist und denkbar, wieder von der Tagesordnung runterbekommt. Ist das theoretisch wirklich denkbar?
Also ich weiß gar nicht, ob man die Ordnung dafür tatsächlich ändern muss, vor dem Hintergrund der geltenden Ordnung. Wir müssen vielleicht auch noch ergänzen, der neue Landtag muss dann nach seiner Konstitution sich selbst erstmal wieder eine Geschäftsordnung geben und meistens übernimmt er die alte. Und wie Sie jetzt angebracht haben, gibt es wohl in Diskussionen bei der Gelegenheit doch ein paar Sachen nochmal anders zu formulieren. Aber an sich wäre es, so würde ich, ich lasse mich gerne auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern belehren, die jetzt in den Text gucken. Aber wenn ich den Text richtig erinnere in der Geschäftsordnung, ist es so, dass egal welche Fraktion, wenn sie den Antrag stellt, in der Regel der Landtagspräsident diesem Antrag nachkommt und das auf die Tagesordnung setzt. Und jetzt könnten dann die anderen in der Sitzung beantragen, die Tagesordnung zu ändern. Und das kann eben auch bedeuten, einen Punkt runterzunehmen. Und das braucht auch die Mehrheit der Mitglieder im Landtag. Insofern wäre es, würde ich sagen, rechtlich auch aktuell kein Problem, wenn jetzt zum Beispiel die gerade verhandelnden Parteien sagen, wir sind noch nicht ganz so weit, aber es ist absehbar und dann gibt es auch sicher mit einer hohen Aussicht eine gute Chance, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn jetzt eine Minderheitsfraktion eine Ministerpräsidentenwahl anstrengt und dann würden die geschlossen dagegen stimmen und das von der Tagesordnung nehmen.
Ich meine, könnte man dieses Spielchen nicht immer beliebig weit und oft fortsetzen? So?
Genau, rein rechtlich, wir müssen wirklich immer gucken, rechtlich, politisch, rein rechtlich gibt es keine Grenzen dafür, auch in der aktuellen Geschäftsordnung. Man könnte das also immer wieder machen, die AfD könnte es immer wieder beantragen, die anderen könnten es mit Mehrheit wieder runternehmen.
Demokratietheoretisch ist es eher schwierig, oder?
Ja, ich würde jetzt erstmal, bevor wir zur demokratietheoretischen Bewertung, zur politischen Bewertung kommen. Politisch, und zwar deswegen auch der Unterschied, weil was heißt das jetzt für die Strategien der einzelnen Parteien, die sie dabei verfolgen? Ich glaube, man kann den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut erklären, wenn jetzt die AfD schon bei der nächsten Sitzung nach der Konstitution dieses Thema aufrufen würde, dass etwa Mario Vogt auf einer Pressekonferenz sagt, also wir haben uns abgesprochen, wir sind sehr weit und in guten Gesprächen mit den anderen Parteien. Wir rechnen damit, dass wir eine ausreichende Mehrheit bekommen, um einen Ministerpräsidenten zu wählen in den nächsten 3, 4, 5 Wochen. Und deswegen werden wir beantragen, dass dieser Tagesordnungspunkt runterkommt. Ich glaube, das wird man nachvollziehen können. Dann wird man vielleicht genau diese Zeit warten, dann würde die AfD wieder einen Antrag stellen. Dann würde ich rechtlich immer möglich. Dann würde ich auch sagen, kann man immer noch mal eine zweite Pressekonferenz machen und sagen, es ist ein bisschen schwieriger, als wir gedacht haben. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber es ist zum Wohle des Landes. Auch gut, kriegt man vielleicht noch mal 4 Wochen. Aber dann wird es politisch schwierig, weil dann fragen sich die Bürgerinnen und Bürger auch irgendwann, okay, ihr habt zwar das Recht, das immer wieder runterzunehmen, aber wenn ihr es nicht gebacken kriegt, dann müsst ihr euch jetzt entscheiden. Und eine Entscheidung könnte sein, entweder rafft sich der Landtag zu Neuwahlen auf oder man gibt der AfD jetzt doch einmal das Recht und spielt das Szenario durch, Björn Höcke tritt an als Ministerpräsident. Und das ist dann eine offene Frage erst einmal, was man dann politisch macht. Aber ich würde sagen, rechtlich ist es bis wahrscheinlich kurz vor Ende der Legislaturperiode möglich, dass man so verfährt, also laufend die Ministerpräsidentenwahl von der Tagesordnung zu nehmen. Politisch, glaube ich, wird man das nie so lange durchhalten können.
Irgendwie eine Idee, wie man das auflösen kann? Also es hört sich für mich alles gerade ziemlich verzwickt an.
Es wird sogar noch komplizierter.
Ist es noch komplizierter?
Es wird noch komplizierter, weil wir haben ja eben schon gesagt, wenn diese Regierungsbildung schwieriger wird, als momentan die Beteiligten annehmen. Wenn es nicht gelingt, eine Koalition, eine Kooperation, eine Tolerierung aus CDU, BSW, SPD und irgendwie vielleicht auch Linke hinzukriegen, dann wäre das eigentlich ein Punkt, dass ein Landtag sagt, okay, wir lösen uns auf und wir rufen Neuwahlen aus. Dann müssen die Bürgerinnen und Bürger wieder entscheiden, wer von diesen Partnern jetzt vielleicht ein stärkeres Gewicht kriegt, damit man bei der nächsten, im nächsten Landtag doch in der Lage ist, eine Mehrheit zu bilden.
Da gibt es genau zwei Wege, um zu Neuwahlen zu kommen in Thüringen. Und wir haben schlechte Erfahrungen mit dem einen gemacht.
Der eine Weg, das ist der Weg, dass der Landtag sich eben selbst auflöst. Dafür braucht man aber eine Zweidrittelmehrheit. Das hat man schon in der letzten Legislaturperiode versucht, scheiterte dann an wenigen Abgeordneten aus Fraktionen, die sich eigentlich darauf geeinigt hatten, CDU und Linke.
So ist das. Und schön, dass Sie die Linke sagen, die werden nämlich immer gern vergessen.
Bei nee, es waren aus beiden Parteien, Abgeordnete, die sich dem dann entzogen hatten. Schon im Vorfeld muss man sagen, wir hatten die Abstimmung gar nicht, sondern es war aus Probeabstimmungen klar, es wird nicht reichen. Die AfD damals wollte übrigens auch keine Auflösung des Thüringer Landtags, das muss man jetzt auch sagen. Wenn die dazu gestimmt hätte, hätten die Bürgerinnen und Bürger schon vor drei Jahren.
Aber alle anderen wollten auch mit der AfD die Thüringer
Landtagsauflösung nicht. Ja, das macht es ja hier auch nochmal so schwierig. Man wollte auch nicht mit denen, aber die wollten auch nicht mitmachen. Und sodass am Ende der schwarze Peter bei der Handvoll Abgeordneten von CDU und Linken jetzt im politischen Geschichtsbuch liegt. Und diese Zweidrittelmehrheit kam eben damals schon nicht zustande. Und heute ist sie noch schwieriger zustande zu bringen, weil die AfD alleine schon mehr als ein Drittel der Sitze im Thüringer Landtag hat. Das heißt, selbst wenn sich alle anderen einig sind, das geht so nicht, es klappt so nicht und man denkt, eine Neuwahl wäre das Beste, kommt man nur zu einer Neuwahl, wenn auch die AfD dieser Neuwahl zustimmt.
Weil der Ministerpräsident kann gar nicht zurücktreten, wir haben ja noch keinen.
Wir haben ja einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten. Genau, der könnte zurücktreten, aber das haben wir ja auch selbst bei einem amtierenden Ministerpräsidenten ja auch gesehen. Da ist es ein bisschen einfacher. Der Geschäftsführende könnte auch zurücktreten. Aber das führt auch, glaube ich, nicht automatisch zu Neuwahlen.
Nein, man kann ja dann innerhalb von wenigen Wochen eine Ministerpräsidentenwahl.
Man muss dann nämlich genau von Verfassungswegen, wenn ein Rücktritt kommt, das hatten wir ja auch bei Kemmerich, hat man wieder eine 4-Wochen-Frist, glaube ich, dann muss im Landtag eine Ministerpräsidentenwahl stattfinden. Wer dann antritt, ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn keiner antritt. Auch das würde ich in Thüringen nicht ausschließen, wenn was rechtlich vorgesehen ist, muss vielleicht politisch nicht gemacht werden. Also ich hoffe nicht, dass wir in eine solche Situation kommen, weil dann würde der Parlamentarismus wirklich ad absurdum geführt werden. Gerade die Idee, dass wir die Regierung aus dem Parlament herausbilden, die würde ernsthaft beschädigt werden. Wenn es dazu käme, müsste man auch ernsthaft darüber nachdenken, ob man nicht dann doch das gesamte Verfassungssystem dahingehend ändert, dass wir einmal das Parlament wählen, den Landtag, und einmal unabhängig davon den Ministerpräsidenten, wie wir das in den USA oder in Frankreich auch kennen mit den Staatspräsidenten.
Also Ihr Plädoyer wäre tatsächlich auch jetzt in der Situation schon Direktwahl des Ministerpräsidenten?
Nee, würde ich noch nicht für plädieren.
Wir lassen die Karre erst einmal vor die Wand fahren.
Wir lassen sie erst einmal vielleicht vor die Wand fahren.
Denken Sie denn, dass sie vor die Wand fährt?
Sehr schwierige Frage. Wir haben verschiedene politische Akteure mit unterschiedlichen Interessen und wir haben sie im Land und wir haben sie im Bund. Das lässt sich, glaube ich, nicht trennen. Das macht es schwierig. Im Land ist mein akuter Eindruck, dass die Spitzen von CDU, BSW, SPD sehr ernsthaft verhandeln, zu einer Regierung zu kommen. Das reicht im dritten Wahlgang, den wir vorhin angesprochen hatten, weil es keine Mehrheit gegen diese Gruppe geben wird. Aber zum Regieren danach braucht man schon immer mal wieder, je nachdem, wenn nicht gerade jemand auf dem Klo ist, und dann reichen dann doch 44 zu 43. Also es ist nicht ganz einfach, aber in diesem ersten Akt kann man zu einer Regierung kommen. Wie stabil die dann ist, muss man sehen. Deswegen würde ich sagen, wenn wir nur die Thüringer, und wenn wir jetzt sagen, das ist das Szenario, würde ich sagen, die Chancen sind eigentlich ganz gut. Zumindest die Akteure machen den Eindruck, dass sie willens sind. Jetzt haben wir aber schon, diese Akteure sind ja Mitglieder von Bundesparteien. Und insbesondere CDU und BSW, würde ich sagen, haben nochmal, was die Bundestagswahl angeht, besondere Interessen im Hinblick darauf, was hier in Thüringen herauskommt.
Die ja auch nächstes Jahr stattfinden.
Genau, wir haben nächstes Jahr eine Bundestagswahl. Ich würde vielleicht noch so in Richtung Ende, wir gehen ja langsam schon in Richtung Ende, mich würde langsam, weil Sie die besonderen Interessen gerade ansprechen. Die CDU hat hier diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD und mit der Linken aus unterschiedlichen Gründen. Würde es die CDU tatsächlich zerreißen, wenn sie diesen Unvereinbarkeitsbeschluss aufgibt aus Ihrer Sicht? Das ist ja immer so eine heiße Diskussion, die gerade geführt wird. Ne? Gerade im Westdeutschen Landesverbänden, das würde Merz nicht überleben. Merz opfert seine Kanzlerkandidatur nicht für Thüringen. Thüringen ist ihm eigentlich relativ egal. Gut, ein paar Millionchen und ein paar Landtagswahlkampfauftritte gab es hier auch. Was meinen Sie? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es die CDU auf der Bundesebene zerreißen würde. Die CDU würde es auf der Bundesebene zerreißen, wenn sie den Unvereinbarkeitsbeschluss ganz durchschlägt. Also sagt, Koalition mit AfD wie mit Linke sind auf Bundes- und Landesebene möglich und man muss im Einzelfall sehen, was geht. Das wäre ja die komplette Auflösung. Das wäre der Worst Case für den Bund und den will man nicht. Wenn man auf der Bundesebene jetzt sagt, naja, wir lassen das mal auf der Bundesebene so und sagen, auf der Landesebene schnüren wir ihn auf zur Linken. Aber nicht zur AfD, weil wir Angst haben, dass im Bund uns die anderen vorwerfen, also wer im Land anfängt, den Knoten ganz zu lösen, der wird ihn nach der Wahl, haben wir dann ja hier gesehen, wie hier nach der Wahl, auch auflösen. Das wird man vermeiden wollen. Das heißt, allenfalls wird die Bundes-CDU eine leichte Lösung dieses Knotens in Richtung der Linken sich vorstellen können. Wir hatten es ja auch schon mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nach der letzten Landtagswahl. Man hat das Ganze dann Stabilitätsmechanismus genannt.
Schönes Wort.
Schönes Wort, klingt nicht wie Kooperation oder Tolerierung oder Koalition, hat aber irgendwie ähnlich funktioniert für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, man ist da kreativ.
In der Wortwahl.
Und sowas Ähnliches kann man sich vielleicht wieder vorstellen. Aber das Interessante ist jetzt ja, im Hinblick auf das Zerreißen, ich glaube, es würde die CDU wahrscheinlich im Landesverband zerreißen. Und wir haben jetzt ja auch schon die ersten Äußerungen schon direkt nach der Landtagswahl gehört aus CDU-Kreisen. Also wenn es aufgelöst wird zur Linken, dann müssen wir es auch zur AfD auflösen und dann müssen wir mit denen wenigstens auch reden. Und das wäre dann in der Tat die ganze Auflösung des Knotens und dann kriegt, glaube ich, tatsächlich Friedrich Merz Schweißperlen auf der Stirn.
Das wollen wir nicht. Deswegen sagen Sie uns jetzt Ihren persönlichen Tipp noch zum Ende. Wann haben wir eine Regierung in Thüringen und wie wird diese aussehen?
Ich kann mir vorstellen, dass wir vor Weihnachten noch zu einer Regierung kommen, aber tendenziell zweite Hälfte des Dezember als erste Hälfte des Dezember oder noch November. Ich glaube, es gibt zu viele Details, die ausgehandelt werden müssen. Ich rechne.
Bist du aus dem Urlaub wieder zurück?
Ich bin dann wieder da.
Ja, sehr gut, da werden die drauf achten. Und es wird dann.
Sie nicht nach mir. Mit der konstituierenden Sitzung nicht nach mir. Das diese Woche schon machen können.
Und es wird dann wahrscheinlich die Konstellation sein: entweder CDU, BSW und SPD zusammen oder CDU plus einem von den beiden toleriert von dann dem anderen und dann dritter Wahlgang und dann sind es 44 Stimmen und die reichen.
Knoten im Kopf oder Knoten aufgelöst, Fabian?
Bei mir ist der Knoten sehr aufgelöst. Ich hoffe, bei allen, die uns jetzt hier zugehört haben, auch in der letzten halben Stunde, etwas mehr als eine halbe Stunde, aber ist ja auch alles schwierig.
Kürzen wir zusammen.
Nein, wir kürzen gar nichts zusammen, das senden wir hier alles ungeschnitten. Also, ja, Hörerinnen und Hörer muss ich an der Stelle sagen und dann demnächst auch Leserinnen und Leser, die die Zusammenfassung bei uns in den Tageszeitungen TA, TLZ und OTZ lesen werden und natürlich auf unseren Internetportalen thüringerallgemeine.de, tlz.de und otz.de. Das war die Folge Reden wir über Thüringen mit André Brodotsch, der uns, glaube ich, ganz, ganz viel auch erklärt hat und aufgelöst hat, wie das jetzt hier in Thüringen weitergeht. Verlässlich kompliziert tatsächlich. Aber wenn man es mal so ein bisschen aufgedröselt hört, ist es doch ganz gut nachvollziehbar. Und wenn also Sie und ihr da draußen ja so ein bisschen Probleme habt, wenn dann die konstituierende Landtagssitzung ist, dann legt euch einfach den Podcast daneben oder hört ihr den aufs Ohr. Dann wisst ihr, was jetzt ansteht und Sie wissen auch, was jetzt ansteht. Wir melden uns dann die nächsten Tage wieder hier aus Erfurt wahrscheinlich, aus dem Thomaseck oder auch vielleicht mal aus dem Landtag mit neuen Gesprächspartnern zu reden wir über Thüringen. Wer wissen will, wann die nächste Folge kommt, einfach die gängigen Podcast-Shops abonnieren oder einfach regelmäßig bei uns auf dem Portal vorbeischauen. Das ist sowieso wichtig und richtig, wenn man gut informiert sein will. Herr Brodotsch, Ihnen herzlichen Dank für das wirklich ausführliche Gespräch und wir hören uns mit Sicherheit noch wieder in den nächsten Wochen.
Ja, sehr gerne. Ciao.
Dankeschön.